Es geht um zwei Menschen, die sich im Pariser Nachtleben kennenlernen. Man erfährt aber nie das Geschlecht der beiden. Ansonsten sind das ja aber zwei sehr unterschiedliche Personen. Was kann man denn über die beiden ProtagonistInnen sagen?
Ja, ProtagonistInnen, genau. Sie sagen schon, die Schwierigkeit ist natürlich genau, dass man nicht weiß, ob der die Ich-Erzählerin Mann oder Frau ist, genauso wenig wie der Gegenpart A, der im Buch als A mit drei Sternchen auftaucht. Die beiden kommen aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Also ich studiert Theologie, ist weiß, ist auch 10 Jahre jünger als A. Und A ist Tänzerin, arbeitet in einem Nachtclub, afroamerikanischer Herkunft ist er oder sie. Und die beiden lernen sich dann tatsächlich auch in einem Nachtclub kennen.
Das ist ja auch mit der Geschlechtslosigkeit, die lässt ja auch offen, ob beide das gleiche oder ein unterschiedliches Gender haben. Man könnte ja vielleicht meinen, dass man das auch an Reaktionen von Figuren im Umfeld ablesen könnte, ob es jetzt auf eine Beziehung innerhalb oder außerhalb der Heteronormativität geht. Aber das Umfeld der beiden ist ja im Pariser Nachtleben auch wenig konservativ. Und große Teile der Handlung spielen ja in genau solchen Pariser Nachtclubs der 80er Jahre. Was ist das für ein Umfeld, in dem die sich da bewegen?
Ja, das ist zum einen, also gibt es den Club L'Apocryphe, kommt ja auch von den biblischen Apokryphen, also den Büchern, die nicht in der Bibel enthalten sind. Das ist eine sehr dunkle, sehr schummrige Welt mit Spiegeln, mit Tanzenden, mit Musik, bei dem viel Schein auftaucht. Der Gegenpart dazu ist das Eden, bei dem ich auflegt, also als DJ arbeitet. Und wo getanzt wird und wo dann aber auch so ein richtiges, wo man manchmal in so einen Trance der Musik reinfällt und das spiegelt sich dann auch in der Sprache wieder und in der Geschwindigkeit, in der erzählt wird. Also im Umfeld gibt es dann Männer und Frauen, das wird auch so benannt. Und natürlich hat man hin und wieder das Gefühl, man könnte von gewissen Verhaltensweisen darauf schließen, ob jetzt denn A ein Mann oder eine Frau sein müsste. Und man wird auch immer wieder versucht, ihm ein Geschlecht aufzuerlegen, genau wie dem Ich-Erzähler, kommt dann aber immer wieder auch an Stellen, wo man genau das Gegenteil denkt. Also es gibt Momente, da verhält sich jemand auf eine Art und Weise, wo man sagt, das muss doch ein Mann sein oder das muss doch ein homosexueller Mensch sein oder ein lesbischer Mensch. Und dann komme ich an eine Stelle, wo ich denke, nee, das kann nicht sein, das muss eine Frau sein, das muss anders sein. Und genau damit spielt die Autorin natürlich.
Auch ein sehr außergewöhnliches Buch. In der Hinsicht kann man auch sagen, dass das so Vorstellungen von Geschlechterrollen und Konventionen so in Frage stellt. Es ist ja tatsächlich auch der erste Roman von Anne Garetta. Es ist aber eine Autorin, über die man im Internet auch wenig erfährt. Was ist das für eine Autorin, die da hinter diesem Roman steckt?
Also das ist eine ganz interessante und spannende Frau, die tatsächlich mit 23 hat sie ihr Buch geschrieben oder veröffentlicht und sie ist eine sehr intelligente Frau. Sie hat an der École Normale Supérieure in Frankreich studiert, ist also unglaublich bewandert auch in philosophischer, literarischer Hinsicht und hat sich immer daran gestört, an diesen Stereotypen, mit denen wir arbeiten und sie hat ihre Protagonisten eigentlich davon befreien wollen und auch den Leser dann damit konfrontieren wollen, wie es ist, wenn sie das Geschlecht von ihren Protagonisten weglässt.
Und aufgrund des Romans Sphinx wurde sie dann ja auch tatsächlich in den Autorenkreis Ulipo aufgenommen, sogar als erstes Mitglied, das ja nach der Gründung geboren wurde. Vielleicht erstmal, was ist das für ein Autorenkreis?
Also Ulipo, das steht für Ouvroir de Littérature Potentielle und das könnte man übersetzen mit Werkstatt für potenzielle Literatur. Und es geht darum, dass es ein Autorenkreis, der sich immer eine Contrainte auferlegt, also eine kreative Beschränkung in ihrer Arbeit. Da gibt es zum Beispiel den Roman ohne E, also in dem ein ganzer Roman ohne den Buchstaben E geschrieben wurde. Der kann aber eben auch, so wie jetzt bei Anne Garetta, darin bestehen, dass sie sich verweigert, bei zwei Protagonisten das Geschlecht zu nennen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sie erst 14 Jahre nachdem das Buch veröffentlicht wurde, in diesen Kreis aufgenommen wurde. Das heißt, das war nicht ihre primäre Motivation dafür, sondern für sie war diese Beschränkung, die sie sich da auferlegt hat, Mittel zum Zweck für ihren Roman. Und ihr war es auch, wie sie mir jetzt, als wir sie, wir haben sie in Hamburg bei der Buchpremiere getroffen, ihr war es auch sehr viel wichtiger, dass sie hier das Radikale, das Homosexuelle etc. in den Vordergrund stellt. Das war nicht das Ulipotische, also das Ziel war nicht, dort aufgenommen zu werden. Das hat sich dann aber einfach daraus ergeben.
Das klingt ja auch so bei der Autorin, als ob sie damit ja nicht nur literarische Ambitionen hegt, sondern auch so gesellschaftlich und politisch ein Statement abgeben will. Sehe ich das da richtig?
Durchaus. Also weil sie sieht Sprache selbst zum Teil als eine Art Fessel und sagt, man sollte eigentlich neue Wege einschlagen und der Sprache diese Fesseln wegnehmen, damit man neu darüber nachdenken kann. Also es geht darum, neue Konzepte zu finden und die eigenen Konzepte so ein Stück weit zu überdenken. Und sie sagt, also hat sie erzählt, dass man Sprache ja häufig völlig unreflektiert benutzt und dass Sprache selbst ja durch diese Genderprägung sehr festgelegt ist. Und also quasi als wären wir ständig auf einer Autobahn unterwegs, aber es gibt eben auch noch andere Wege. Und sie hat gesagt, und wenn ich mir diese Beschränkung auferlege, eben das Gender rauszulassen, dann muss ich nach anderen Wegen suchen. Dann muss ich über diese Barrieren hinwegsteigen und diese Barrieren sprengen und mir ein neues Feld auftun. Und ich glaube, das hat sie tatsächlich geschafft mit Sphinx.
Das ist ja auch ein Thema, was heutzutage sehr stark diskutiert wird, Gender in Sprache. Das Buch ist ja nun 1986 schon erschienen. Was gab es denn damals für eine Resonanz auf das Buch?
Also die Resonanz war schon damals sehr groß in Frankreich. Man muss aber dazu sagen, und das ist eigentlich ganz interessant und vielleicht auch ein kleines bisschen verwunderlich, dass die Leser zunächst mal gar nicht wirklich gemerkt haben, dass sie eigentlich den beiden Hauptprotagonisten kein Geschlecht zugeordnet hat. Also man kann dieses Buch durchaus lesen und sich dabei von den eigenen Gedanken leiten lassen und denkt jetzt, ach, hier ist es eine Frau und da ist es ein Mann. Und man merkt erst hinterher, dass es ja nicht sein kann. Das hat eine Weile gedauert. Da hat sie aber sehr viel Presse damals schon bekommen. Und für die Übersetzung war das wohl zu diesem Zeitpunkt, also ich weiß nicht, war das Thema nicht relevant genug oder es ist auf alle Fälle nicht bis nach Deutschland oder Amerika rübergeschwappt.
Jetzt ist es ja nun aber letztes Jahr ins Englische übersetzt worden und dann jetzt auch im Deutschen erschienen. Wie kam es denn jetzt dazu?
Ja, der Roman, der hat einen tatsächlich etwas ausgefallenen Weg hinter sich, weil Edition 5, also der deutsche Verlag, ist über die amerikanische Übersetzung auf dieses Buch aufmerksam geworden. Er ist tatsächlich 2015 in Amerika erschienen und hat da auch sehr viel Presse bekommen. Und so hat dann die Lektorin von Edition 5, Karin Nölle, davon erfahren, hat dieses Buch gelesen. Dann hat Sicke Weniger, die Verlegerin, das in Absprache eingekauft und dann wurde es mir zur Übersetzung angetragen.
Und Sie haben das dann aus dem Französischen ins Deutsche übertragen?
Genau.
Das ist ja aufgrund der sprachlichen Besonderheiten dann auch vielleicht eine ein bisschen andere Übersetzung als sonst. Haben sich da Schwierigkeiten auch ergeben, dass diese Geschlechtslosigkeit in die andere Sprache zu übertragen? Und wenn ja, was gab es da für Schwierigkeiten?
Ja, absolut. Also es war eine sehr große Herausforderung, an der ich dann auch mit den Lektorinnen Kirsten Kleinig und Karin Nölle sehr viel und sehr intensiv gearbeitet habe, weil das Französische und das Deutsche, die beiden Sprachen funktionieren natürlich nicht gleich. Man kann zum Beispiel, also als kleines Beispiel, es gibt das besitzanzeigende Fürwort, das ist im Französischen abhängig vom Genus des Substantivs. Also da heißt es zum Beispiel son bras, ganz egal, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Im Deutschen müssen wir hier wiederum sagen, sein oder ihr Arm. Das heißt, darauf kann ich schon mal nicht zurückgreifen, wenn sie mit besitzanzeigenden Fürworten erzählt. Wir haben hier dann zum Teil, also wir haben viel mit Singular-Plural-Wechsel gearbeitet. Wir haben auch zum Teil den Artikel dann einfach weggelassen. Dann war es irgendwie Haut an Haut oder statt ich streifte ihr oder sein Bein, war es dann unsere Beine berührten sich. Also man musste da schon auch nach Lösungsmöglichkeiten suchen, wie man das umgehen konnte. Und wir haben versucht, weil wir natürlich auch selbst immer wieder versucht waren, von er oder von ihr zu sprechen, da musste man auch unglaublich aufpassen, dass sich das nicht doch irgendwo in den Text reinschleicht, haben wir versucht, auch die Sprache, sofern das möglich war, etwas geschlechtsneutraler zu gestalten. Also wir haben zum Beispiel nicht von den Tänzern gesprochen, das wären ja dann schon wieder männlich geprägt gewesen, sondern wir haben von den Tanzenden gesprochen, so als kleines Beispiel. Und dann ist es natürlich so, also Sie haben nach dem Französischen und dem Deutschen gefragt, Das Französische kann es sich zum Beispiel erlauben, in seinen Sätzen und Aussagen etwas verschwommener zu bleiben. Bei uns im Deutschen müssen da die Bezüge geklärt werden. Also man muss wissen, worauf bezieht sich denn dieser Satzteil jetzt? Und den kann ich nicht einfach so in der Luft hängen lassen, weil sonst würde der Leser dann ebenfalls auch in der Luft hängen. Das heißt, wir haben da ganz viel wirklich fast schon Ausgrabungsarbeit geleistet. Also wir haben die Sätze auseinandergenommen, wir haben den roten Faden freigelegt und das die Kernaussage dann eben wieder ins Deutsche verpackt, sodass man zum einen die schöne, auch die Schachtelsätze, dass man das beibehält, aber dass es eben nachvollziehbar bleibt. Und das war sehr viel Arbeit.
Das ist ja generell was in der deutschen Sprache, worüber es ja jetzt auch Diskurse gibt, wie man jetzt Sprache so ausdrückt, dass man nicht ein Geschlecht ausschließt von vornherein. Das ist ja in anderen Sprachen oft ein bisschen einfacher, weil es da mehr geschlechtsneutrale Pronomen und so weiter gibt. Ist das was, worüber man sich, wenn man ins Deutsche übersetzt, sowieso immer Gedanken macht, jetzt auch gerade?
Also ich glaube grundsätzlich schon, aber jetzt bei so einem Roman wie diesem tritt das eben einfach verstärkt auf, weil man sich ganz explizit mit dieser Sache auseinandersetzen muss und weil man natürlich immer überlegen muss, wie gehe ich damit um, wie bringe ich das elegant ins Deutsche, weil es soll natürlich dann auch nicht, also man möchte da keine ellenlangen Relativsätze machen und Erklärungen anfügen, sondern das muss eigentlich aus dem Satzgefüge, aus dem deutschen Wortschatz selbst hervorgehen und das ist schon... Das ist schon eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, die man da hat als Übersetzer.
Und bei Sphinx von Angaretta haben Sie ja nicht nur die Schwierigkeit gehabt, das sozusagen genderneutral zu formulieren, sodass die Lesenden dann da reininterpretieren konnten, sondern Sie haben das Buch ja auch selber gelesen und beim Übersetzen, wie war das da? Haben Sie sich dann auch schon bemühen müssen, sich nicht zu viele Vorstellungen von den ProtagonistInnen zu machen?
Also zum einen hilft Angaretta einem da, weil sie natürlich zum Beispiel, wenn sie A beschreibt, also die Tanzende, dann sind das so quasi Makroaufnahmen. Also ich bekomme dann irgendwie eine Schattierung auf der Haut, ich bekomme eine die Kuhle am Hals, also ich bekomme so ganz kleine Details geschildert, aber niemals das Ganze. Also ich habe dann auch selber so einen Protagonisten im Kopf, der irgendwie ein Stück weit fragmentiert ist. Also wie so ein Puzzlestück, bei dem aber eben nicht alle Puzzleteile da sind. Und da hat sie auf der einen Seite geholfen, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist man selbst in seinem Wissen, was man so hat und in seinem, ja, wie man aufgewachsen ist, was einen geprägt hat, ist man doch so verankert, dass man nicht so ohne weiteres davon loslassen kann, dass da immer mal wieder sich eben etwas reinschleicht, wo man dann denkt, das muss jetzt aber etwas Männliches sein oder das muss jetzt etwas Weibliches sein, das würde ich einer Frau oder eben einem Mann zuschreiben. Das war durchaus die Gefahr. Aber ein Bild letzten Endes von den beiden habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Da schwebt man ein bisschen als Leser. Da weiß man nicht so recht, wie die beiden sind.
Das ist ja auch das, was das Buch vor allem auszeichnet und was vor allem präsent ist, dass es halt diese Geschlechter nicht gibt, auch wenn man explizit darüber nachdenkt. Nun wäre ja ein Roman, wo einfach keine Geschlechter drin vorkommen, vielleicht auch nicht so das Lesererlebnis. Was ist es denn, was das Buch darüber hinaus auch noch auszeichnet und lesenswert macht?
Also zum einen ist es natürlich, dass es nach wie vor ist dieses Buch, obwohl es jetzt ja schon 30 Jahre alt ist, unglaublich modern, also sowohl in der Sprache als auch im Thema. Da hat es nichts an Aktualität verloren. Dann ist es natürlich die Art und Weise, wie Angaretta einfach mit Sprache umgeht, wie sie ein Stück weit damit spielt oder wie sie sie neu für sich erforscht. Das ist unglaublich interessant und ich hoffe, dass wir das im Deutschen gut nachgebildet haben. Und dann gibt es, also dieser Roman, der ist ja voller Themen eigentlich. Also man kann ihn lesen als Städteroman. Hier kommen, Paris kommt vor, New York kommt vor, München kommt sogar vor. Es ist eine Liebesgeschichte, irgendwo ein Stück weit eine klassische Liebesgeschichte, die rückwirkend, also nachdem sie eben zerbrochen ist, erzählt wird, indem der Ich-Erzähler, die Ich-Erzählerin versucht, die Liebe, die sie hatte, zusammenzusetzen, die unglaublich fragmentiert ist, wie ganz vieles in diesem Roman. Und dann konfrontiert Angaretta einen in diesem Buch mit ganz, ganz vielen kleinen Klischees. Also immer diese Dualität bei uns, dieses Schwarz-Weiß, Jung-Alt, gebildet, Arbeiterschicht. Da ist unglaublich viel, was man entdecken kann und was spannend ist und was Spaß macht.
Abschließend, was würden Sie sagen, was man mitnimmt, wenn man diesen Roman gelesen hat?
Puh, schwierige Frage. Was nehme ich mit? Ich nehme ganz viel mit, weil dieser Roman mich eigentlich, auch nachdem ich ihn gelesen habe, nicht loslässt. Also ich hinterfrage mich und mein Weltbild. Ich glaube, man sieht manche Dinge tatsächlich auch anders. Gleichzeitig ist man in eine Welt, in diese Nacht-DJ-Welt eingetaucht und hat sich da irgendwie so ein Stück weit mitreißen lassen und tragen lassen. Und ich glaube, Angarita hat es geschafft, dass man sich nach diesem Buch noch mal mehr mit sich und dann auch wieder mit diesem Text auseinandersetzt. Also dieses, sie hat es geschafft, dass da eine Interaktion zwischen Text und Leser stattfindet. Und ganz ehrlich, ich glaube, die beschäftigt mich nach wie vor immer noch, weil das geht nicht zu Ende. Das entwickelt sich immer nur weiter.